Radio 1.
Einen riesengroßen Applaus von euch für meinen nächsten Gast. Er heißt Florian Horvath. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ein Tausendsasser. Also auf den ersten Blick bist du ein österreichischer Musiker, aber du kennst auch alle Schleichwege im Netz, auf denen man an Raritäten kommt. Dein allererstes Geschäftsmodell war es, unzählige Uhren der Marke Swatch anzukaufen, um sie dann wieder zu veräußern. Aber da warst du noch gar nicht volljährig, oder? Das war so Prä-Internet. Später, als das Netz dann der größte Marktplatz der Welt wurde, da hast du gekauft und verkauft und ja auch sehr spezielle Dinge. Und schließlich bist du dann auch Schriftsteller geworden und hast ein Buch geschrieben über die Dinge, die durch deine Hände gegangen sind und zu denen du eine besondere Beziehung hattest. Soweit richtig?
Völlig richtig.
Magic Man heißt dieses Buch. Und du bist also ein Mensch, der sich in Gegenständen verlieren kann, der diese Jacken, es geht sehr viel um Jacken in dem Buch, der die richtig liebt. Ja?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja.
Kannst du dich in jemanden reinversetzen, der diese Eigenschaft überhaupt nicht hat, der diese Gefühle nicht kennt?
Total. Zum Beispiel unser Sohn, der wird jetzt 18, er kann das überhaupt nicht teilen, er versteht das überhaupt nicht, was ich da so mache. Und ich finde auch, ich liebe das eigentlich, wenn man sich so begegnen kann und dann hat man halt eine unterschiedliche Meinung zu sowas, aber mich fasziniert es halt deswegen, weil es irgendwie, also vor allem bei Jacken, irgendwie braucht die jeder, also man muss, wenn es halt kalt ist, man braucht sie nicht immer, aber es ist schon ganz gut und irgendwie ist so zwischen Funktion und Faszination ein schmaler Grat und meistens sind halt die schönsten Jacken meiner Meinung nach dann auch die oft unpraktischsten. Deswegen widerspreche ich mir da gleich. Also ich kann mich da auch reinversetzen, dass einem das völlig wurscht ist, dass man nur darauf schaut, dass es möglichst bequem ist oder möglichst warm.
Sind das dann Statussymbole?
Theoretisch schon, aber das ist für mich jetzt nicht so der Hauptaspekt. Ich finde wirklich diese Textur und die Materialität und die Beschaffenheit oder was sich da jemand überlegt hat oder warum das überhaupt manchmal auch so komisch ausschaut und auch total sinnlos ist, wenn da irgendwo so ein Reißverschluss ist und man denkt sich, da komme ich nicht hin.
Was soll denn das an dieser Stelle?
Aber dann finde ich es irgendwie toll, dass sich das jemand überlegt hat, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht.
Also du findest diese Gegenstände, es geht ja nicht nur um Jacken, es geht ja zum Beispiel auch um Autos oder auch um Uhren, bin ich gerade nicht so sicher, abgesehen von den Swatch-Uhren, ja. Du findest die schön. Ich glaube, wir können das von dieser Objektophilie, die es ja auch gibt, ganz gut abgrenzen. Das ist es nicht. Aber ja, es ist irgendwie wichtig, diese Dinge für dich zu besitzen.
Ja, beziehungsweise, genau, es gibt ja so verschiedene Phasen und die eine Phase ist sozusagen die Jagd, also vor allem bei Dingen, die es irgendwie nicht gibt oder nicht mehr gibt und das ist eigentlich das, was mich dann so am meisten verzaubert, dass ich mir denke, wow, da hat es doch mal dieses Ding gegeben, wo ist denn das jetzt und wo könnte ich denn das herkriegen? Und oft ist dann so, wenn ich es dann habe, also halt so internetmäßig wird das dann halt oft geschickt, dann denke ich mir, wow, da ist jetzt das Paket. Und dann packt man das so aus.
Oh nein,
und dann
kommt der große Kater.
Dann war es das eigentlich schon oft. Also ich meine, manchmal bleibt die Liebe auch, aber ich finde, dieser erste Moment ist eigentlich...
Also man sagt doch so, auch wenn man über Beziehungen redet, to chase is sweeter than to kill. So. Also, und das ist vielleicht sowas. Es geht in deinem Buch um eine Jacke, die so verteufelt exklusiv und einzigartig ist, dass Kim Kardashian dir sehr kurz vor Weihnachten einen Boten schickte, der diese Jacke dann bei dir abgeholt hat, damit sie rechtzeitig bei ihrem damaligen Ehemann Kanye West unterm Weihnachtsbaum liegt. Was ist an dieser Jacke so besonders, abgesehen von ihrer Seltenheit?
Na, das war die so aus den Nullerjahren, also Beginn des, also so 2000. Und das ist eigentlich so eine ganz billige Army Camo Bomberjacke. Und die hat ein Designer, Ralph Simmons, mit so Patches. Also die Jacke ist eigentlich nichts wert, also nichts, also vielleicht so 15 Euro im Army-Shop, aber der hat die dann mit so Patches benäht, so David Bowie und von den Manic Street Preachers, der Drummer, der dann verschwunden ist. Dann hat er sie gewaschen und dann wollte sie eigentlich niemand haben. Also damals hat es niemanden interessiert, das fand ich schon mal gut. Und dann irgendwie 10, 15 Jahre später ist die Jacke plötzlich irgendwie wieder so aufgetaucht im Bewusstsein und weil die halt damals niemanden interessiert hat, gab es auch kaum welche.
Und wie viele gab es dann? Also hat Kim Kardashian dir die einzige abgekauft, die es gab?
Ich hatte ehrlich gesagt mehrere von denen.
Oh.
Weil auch am Anfang, wie ich begonnen habe, die zu suchen, wollte sie auch noch nicht wirklich jemand. Und dann hat sich das aber schnell geändert. Also es gibt schon ein paar und ich glaube, ich habe einen ziemlichen Teil von denen, die es gab, irgendwann mal
besessen. Die gingen durch deine Hände.
Ja.
Wenn man dein Buch aufklappt, dann liest man als erstes, dass Sven Regner das Lektorat gemacht hat. Wieso?
Er fand das Buch gut. Kurze Antwort. Und ich war schon oft mit Elements of Crime auch gemeinsam auf Tour. Also wir haben viele musikalische Abenteuer bestanden gemeinsam und so ist es dann gekommen.
Und er wird dich auch begleiten bei ein paar Lesungen, so ab März ist das, glaube ich, geht ihr gemeinsam auf Tour, wenn man so will. In welcher Funktion ist er dann da?
Ja, genau. Es gibt dann ein paar gemeinsame Lesetermine, wo er lesen wird. Also er liest aus dem Buch und ich mache so eine Art Dia-Vortrag oder so eine Dia-Show würde ich es nicht nennen, aber so eine, ich zeige Bilder und zeige auch so ein paar Objekte, eben auch so Jacken und also ich bebildere sozusagen das Vorgelesene und, ja, und erzähle drüber.
Bei mir ist Florian Horvath, der Musiker, Buchautor, Händler, Jurist bist du auch noch, hast du mir gerade verraten. Und wir werden jetzt, das ist ganz schön, dass du diese Stelle vorliest, tatsächlich die Stelle aus dem Buch hören, wo also diese Jacke, die erst keiner wollte und dann wollte sie jeder, von deinem Besitz in den Besitz von Kim Kardashian und Kanye West übergegangen ist. Das werden wir jetzt hören aus dem Buch Magic Man vom Zauber der Dinge.
David C. David C. ist ein Rich Kid aus New York und inzwischen der berühmteste Designer-Modeverleiher der Welt. Ich behaupte, dass er seine ursprüngliche Helmut Lang und Ralph Simons Menswear-Sammlung fast komplett aus meinen Beständen aufgebaut hat. Manchmal habe ich in einer Woche zwei Kartons voll Helmut und Ruff hingeschickt. Verhandelt haben wir meistens nicht. Damals war es leicht, tonnenweise neue, alte Designersachen heranzukarren. Manchmal bin ich zu Leuten gefahren, die ganze Schränke voller Helmut Lang hatten und dazwischen vielleicht ein, zwei Ruff- oder Margiela-Jacken oder Dries van Noten-Sweatshirts. Die Sachen von denen haben sonst eher in England gewohnt oder in Frankreich. Oft war auch ein bisschen Prada dabei, aber das hat mich damals leider nicht interessiert. Wäre jetzt ein gutes Geschäft. Deals wurden in Bausch und Bogen abgeschlossen. Kiloware from heaven. Und weil es damals so war mit dem Nachschub, habe ich die nächste Camo fortgeschickt. Zu David C. nach New York für viel Geld. Eines Tages, nicht sehr viel später, ich war mit meiner Band auf Tour, habe ich eine Nachricht von meinem französischen Stylisten, damals noch Freund, bekommen. Mit einem Link zu einem Internetbild. Rihanna im Museum. Mit einer Jacke. Mit meiner Jacke. Mit meiner Jacke, die inzwischen Davids Jacke war. Die Ralph Simons Patches Camo Bomberjacke, mit der Rihanna im Museum war und in der Kanye später sehr oft sein Kind herumschleppen sollte, wie mir das Internet verriet, war die, die ich eigentlich nie mehr hergeben wollte. Alles klar, so ist es also. Das hatte ich nicht gewusst, dass der so unterwegs ist. Kurz habe ich mich geärgert und mir gedacht, warum mache ich nicht auch sowas? Habe mir vorgestellt, wie das wäre, in Wien Archivdesigner-Bomberjacken an Rapper zu verleihen. Und dann war ich gleich nicht mehr traurig. Danach habe ich die Preise nach New York allerdings ein wenig angehoben. Die Bilder von Rihanna habe ich gleich meinem treuen Bandfreund mit dem großen Instrument gezeigt. Dem, der auf unseren Pressefotos so traurig ausgeschaut hat, weil er die Jacke tragen musste. Und ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir bis heute nicht, dass das dieselbe Jacke ist, die von Rihanna auf den Bildern und die, die er tragen musste für die Bilder. Ich merke, ich brauche sie wieder. Also wieder suchen, also wieder finden, also wieder noch einmal das Doppelte zahlen wie bei der letzten. Es wird langsam wirklich unmöglich, noch eine zu finden. Beschließe, dieser jetzt wirklich und endgültig für immer treu zu bleiben und trage sie täglich. Ich finde das gut, dass ich so eine Jacke besitze und Rihanna und Kanye sie sich bei David C. ausleihen müssen. Für ein kleines Entgelt. Noch ein Jahr später. Kein Geld, keine Auftritte, kein Auftrag. Weihnachten steht vor der Tür. Ich bei meinen Eltern in den Bergen. Nachricht von David C., genauer inzwischen von seinem Mitarbeiter, einem jungen Mann aus der amerikanischen Provinz, den ich noch von früheren Dealereien kenne. Und der, seit er für David arbeitet, seine jugendlich offene, freundliche Haltung gegen eine professionell distanzierte, freundliche Haltung eingetauscht hat. Er fragt, ob ich einen Camo-Bomber habe. Er weiß, dass ich wieder einen habe. Ich weiß, dass Sie wissen, dass ich wieder einen habe. Sowas spricht sich herum. Inzwischen hat niemand mehr einen, außer David C. Und der gibt seinen nicht mehr her. Ich hatte es zwischenzeitlich verzweifelt versucht. Er ist knallhart geblieben. Ich verkaufe nichts. Auch nicht an dich, obwohl ich es von dir gekauft habe. Lustig eigentlich, ich Narr. Sollte ich jetzt auch machen, tue dann zumindest so. Ich verlange so unglaublich viel Geld, dass ich mir sicher bin, dass das nichts wird. Es wird aber nichts mit dem Nichts werden und am Ende habe ich innerhalb von 8 Stunden unglaublich viel Geld überwiesen bekommen und zugesagt, dass die Jacke in 12 Stunden abgeholt werden kann. Keine Ahnung, wie ich in 12 Stunden dort sein soll, wo die Jacke ist. Hier, wo ich gerade bin, ist das jedenfalls nicht. Noch weniger Ahnung habe ich, wie sich das bis Weihnachten ausgehen soll, dass die Jacke rechtzeitig unter einem Baum in New York liegt oder in den Hamptons oder wo die feiern, weil es ist Weihnachten. Der zweite Teil kann mir eigentlich wurscht sein, der erste nicht. Es folgt eine abrupte Abreise aus den Bergen und das endgültige Ende der noch gar nicht begonnenen Besinnlichkeit. Ich schaffe es irgendwie und als es läutet, habe ich sie gerade in einen kleinen Karton gestopft und ein erbärmliches Klebeband herumgewickelt. Meine bewährte Antitransport-Diebstahlstaktik. In dem Fall hätte ich das Paket jedoch gern ein bisschen hübsch zurechtgemacht. Fliegt er nicht mit der normalen Post, ging sich aber nicht aus. Egal, in Erwartung eines livrierten oder zumindest mondän gekleideten Mitarbeiters eines Nobeltransportunternehmens oder diplomatischen Dienstes öffne ich die Tür und nehme eine Gestalt in Empfang, die einem Janosch-Buch entsprungen sein könnte. Vor der Tür ein ältlicher Kombi, kein schicker brauner Kastenwagen oder gar eine schwarze Limousine mit abgedunkelten Scheiben. Mein schlechtes Gewissen im schlimm aussehenden Paket gegenüber schwindet. Er wartet, ich warte, dann verstehe ich. Er will einfach das Paket. Okay, bitteschön. Und eine Quittung? Gibt es sowas? Gibt es nicht, meint er. Sie transportieren nur Luxusartikel durch die Gegend. Louis Vuitton und so. Da gäbe es sowas nicht. Er will allerdings auch nicht in das Paket schauen, was mich beruhigt. Ich hätte ja auch ein angesabbertes Stofftier oder die Camo-Bomberjacke vom Flohmarkt in Berlin hineinlegen können, die ich einmal gekauft habe, weil es die exakt selbe oder gleiche ist wie die von Ruff, nur ohne die popkulturell wertvollen Patches, die er draufgenäht hat oder nähen hat lassen. Gemeinsam mit seinem Logo und dem falschen Hinweis, dass die Jacke aus 100% Cotton ist. Dafür inklusive Bimssteinwaschung bei Nature. Es gilt also bei solchen Transportierungen der Vertrauensgrundsatz, oder? Und weg ist er und dann ist Weihnachten und ich höre nichts aus Amerika, was ein gutes Zeichen ist. Also wird die Janosch-Figur ihre Arbeit ordnungsgemäß erledigt haben und jetzt vielleicht wieder in ihrem Geheimdienstquartier angekommen sein und dort Weihnachten feiern oder in Amerika mit Kim und Kanye, nachdem sie ihren Transportdüsenjet sicher gelandet hat. Oder in ihrem Knusperhaus gemeinsam mit der Tigerente oder ganz woanders. Seither habe ich keine mehr gekauft. Die nächste, die aufgetaucht ist, hat auf der Vintage-Online-Plattform meiner Freunde die Bank gesprengt. $47,000.
Alter!
Instant-Internet-Legende. Generalreferenz für den Vintage-Designer-Gewänder-Hype. Verkauft hat sie ein reizender russischer Digitalfreund von mir. Ich hätte meine doch behalten sollen. Kim hat ein Schnäppchen gemacht. Und Kanye muss ich keine mehr bei David C. ausleihen.
Sehr schön, vielen Dank. Es bleibt noch eine Sache, die, ach so, ich wüsste gerne dann jetzt doch, was für eine Jacke, weil du hast sie, anders als alle anderen Gäste, hier hast du deine Jacke mit auf die Bühne gebracht, du hast sie neben dich gelegt, wie man sein eigenes Baby oder etwas sehr Kostbares ablegt. Also was ist das für eine Jacke, die du hier heute mitgebracht hast?
Das ist tatsächlich eine Jacke von der Firma, die ich damals bei meinen Hauptkäufen ein bisschen ignoriert habe.
Prada?
Ja, wo ich mir gedacht habe, das ist ja sowieso nichts. Erstens nichts für mich und zweitens wird es auch nichts mehr mit Prada. Hat sich, glaube ich, auch geändert.
Darf ich die vielleicht einmal berühren? Die wird sehr weich sein, oder?
Es geht, sie ist ein bisschen störrisch.
Achso, ich hätte jetzt gedacht, so das hinlegen. Ist so eine... Ach nee, die ist so... Nee, ich dachte, das ist so ganz soft.
Ist nicht so gut, gell?
Nee, kannst du wieder. Nee, nee. Ja. Ja, aber schön. Ich finde es toll, also, dass du auch heute hier so eine besondere Jacke für uns mitgebracht hast. Das Buch heißt, habe ich schon gesagt, Magic Man vom Zauber der Dinge. Und jetzt gibt es noch eine allerletzte Frage, die sich tatsächlich sehr aufdrängt. Du bist ja eigentlich Musiker und du hast einen Song gemacht mit Katie Tunstall. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Also es war so, es gab das Lied und dann haben wir uns überlegt, wer könnte da eigentlich mitsingen, weil wir haben uns gedacht, es wäre schön, dass, wenn bei diesem Lied eine tolle Frau mitsingt. Und irgendwie war es dann plötzlich so, Katie Sunstall, also dieses Lied von ihr, dieses Bekannte, hat sich bei mir so hineingefräst, dass das sofort so war.
Verrat's nochmal, ich komme gerade nicht drauf.
Suddenly I See.
Suddenly I See, genau, ja.
Und dann war das so, die muss ich fragen. Und dann habe ich ihr das Lied geschickt, dann hat sie gesagt, find sie super. Und dann haben wir uns das alles ausbaldowert und dann haben wir das aufgenommen.
Dann ist das jetzt unsere Gelegenheit, dieses Lied zu hören. Aber erstmal noch einen fetten Applaus für Florian Horvath.
Vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung nochmal.